bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Wir nähern uns dem Höhepunkt des heutigen Abends, der Dinner Speech. Ich glaube, die beiden Herren muss ich nicht vorstellen. Professor Haukapp, der Direktor des DICE hier in Düsseldorf, ehemals Mitglied der Monopolkommission. Jetzt stelle ich ihn doch vor, also ein paar Sätze konnte ich mir nicht verkneifen. Auch Vorsitzender der Monopolkommission und Professor Porzun, Leiter des Instituts für Kartellrechts an der HHU und Sachverständiger für die 9., 10. und nunmehr 11. GWB-Novelle im Bundestag, für den DMA im Europäischen Parlament, eben noch im Wirtschaftsausschuss, jetzt auf der Dachterrasse und insbesondere zwei sehr erfolgreiche Podcaster. Und gegebenenfalls, habe ich mir sagen lassen, haben wir jetzt die Gelegenheit, nicht nur einer interessanten Dinner-Speech zu lauschen, sondern auch der zweiten Live-Aufnahme des Podcasts. Also in dem Sinne, denke ich, es wird noch unterhaltsamer als die kartellrechtlich geprägte Böhmermann-Sendung und wir freuen uns.
Wenn es mehr nicht ist, ja.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die nette Einladung, dass wir unseren Podcast hier live machen dürfen.
Und wir treten ja sonst auch auf Hochzeitsfeiern auf. Ne? Also wenn Sie noch jemanden buchen müssen, was machen wir noch? Swimmingpool eröffnen in Oberkassel oder so. Also was immer, wenn immer Sie ein bisschen, wenn Joko und Klaas keine Zeit haben, Justus und Ruppe wären verfügbar.
Hochzeiten, wenn ich besser erinnere, mich mehr an Merger. Also fällt mir mehr so ein. Aber
hoffentlich keine Elefantenhochzeit. Entschuldigung, das war schon wieder zu viel. Aber
also fangen wir an. Ring, Ring, Ring.
Ja, genau. Ring, Ring. Ich bin nicht so ganz sicher, dass die Technik steht. Also wir wollen keine zu großen Erwartungen wecken, was das Aufzeichnen angeht. Aber wir ringen einfach.
Genau.
Genau. Dann bist du am Telefon, Justus.
Ich genau. Genau. So wie jede Woche habe ich in der Leitung Ruprecht Porzun, den sehr wertgeschätzten Kollegen aus dem Institut für Kartellrecht an unserer Universität. Und Ruprecht, du warst gestern im Bundestag.
Richtig? Das ist richtig. Lass mich nur noch ganz kurz sagen, wer du eigentlich bist. Du bist Justus Haukapp.
Richtig? Das ist richtig.
Ah, ja, okay. Gut, also der Direktor des Düsseldorf Institute for Competition Economics. Bevor wir über gestern sprechen, lass uns ganz kurz über heute sprechen. Heute sind wir nämlich zu Gast bei Freunden, hätte ich fast gesagt. Das stimmt natürlich nicht, sind Anwälte und Anwälte.
Ja, also ich habe auch Ökonomen gesehen.
Sind
Ökonomen.
Okay, ja, wunderbar. Dann ist das für mich ja nicht ganz so schlimmes Thema. Aber wir sind bei der Studienvereinigung Kartellrecht. Und falls die Aufnahme klappen sollte, dann gibt es vielleicht auch Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was die Studienvereinigung Kartellrecht ist. Man soll das kaum glauben. Aber der Name ist ja auch so ein bisschen, also ich denke immer so, könnte ein Oberseminar bei Herrn Mestmecker sein. Könnte aber auch sein, dass das irgendwie in der Wirtschaftsvereinigung Stahl der Deckname für die schlimmsten Absprachen ist, die man sich vorstellen kann. Also irgendwas dazwischen. Also was ist die Studienvereinigung Kartellrecht aus deiner Sicht, Lieber Justus?
Aus meiner Sicht ist es ja, weiß ich gar nicht genau, seit wann es die gibt, die Studienvereinigung Kartellrecht. Aber es ist ja letztendlich die Vereinigung, früher würde man sagen, der Juristen und Juristinnen, insbesondere in der Anwaltschaft, die sich mit kartellrechtlichen Fragen beschäftigen. Und ich glaube, man musste früher auch noch irgendwie nachweisen, dass man ein nachhaltiges Interesse am Kartellrecht tatsächlich hat. Irgendwann sind die Sitten verfallen und man hat auch Ökonomen aufgenommen in die Studienvereinigung Kartellrecht. Ich glaube, das musste man auch noch nachweisen, dass man irgendwie Interesse am Kartellrecht hat. Und,
deshalb bist du auch noch nicht Mitglied.
Oder? Doch, doch, ich bin Mitglied,
du bist Mitglied.
Der ersten Stunde der Ökonomen.
Wow, wow. Oh, ich bin nicht Mitglied. Ich weiß gar nicht, ob ich dann vielleicht wieder gehen muss hier, aber ja, Professoren dürfen eben Assistenten zu Gast.
Genau.
Professoren gehören auch nicht in die Studienvereine, weil man studiert.
Die Studienvereinigung Kartellrecht, die macht viele Veranstaltungen nicht, zu Fragen des Kartellrechts, aktuellen Entwicklungen, macht auch Eingaben in die Gesetzgebungsprozesse, die stattfinden und ist so ein bisschen was wie die ja, organisierte Vertretung der Kartellrechtsanwaltschaft.
Kann das man Kartell sagen? Der Kartellrechtler.
Ist ja auf dem Arbeitsmarkt erlaubt, bekannterweise.
Gut, das zur Klarstellung. Also danke an die Regionalgruppe Rheinland der Studienvereinigung.
Aber jetzt erzähl doch mal.
Gestern war ich im Bundestag, genau. Ja. Das ist nicht ganz so spektakulär wie die Studienvereinigung, aber es ging immerhin auch um Kartellrecht. Auch mit Leuten, die daran durchaus ein nachhaltiges Interesse haben. Das ist ja immer so die erste Frage, die sich stellt. Wissen die überhaupt, wovon wir reden, wenn wir da reden? Und gestern war Sachverständigenanhörung. Da waren dann fünf Expertinnen und Experten geladen.
Fünf nur?
Oder sechs.
Das waren Ja. Also ich, Heike Schweizer war auf jeden Fall noch da, Andreas Mund war da.
Andreas Mund ist
verschiedene Verbände waren, glaube ich.
Also DIHK, Stefan Wernicke für den DIHK.
Ja.
BDI war nicht geladen.
BDI war nicht geladen.
Von der Professorenseite waren noch Jens-Uwe Frank und Martin Peitz da.
Ja.
Der Kim Künstner, Anwalt in Frankfurt, Mitglied der Studienvereinigung, würde ich mal sagen. Das kann man hier mal
erwähnen.
Ja. Genau. Und das war es, glaube ich. Ne? Und der Georg Böttcher von Siemens, Entschuldigung, genau, der Chefkartellrechter von Siemens, das war so die...
Okay, da sind es doch 8 oder 9, jetzt weiß ich nicht ganz genau.
Ja, ja. Du hast das einfach im Blut mit diesen Zahlen.
Und dann laufen diese Anhörungen ja so, dass reihum gefragt wird und man hat typischerweise eine sehr begrenzte Zeit, die läuft auch rückwärts in den meisten Ausschüssen,
genau.
In denen man antworten darf, inklusive der gestellten Frage sind das dann immer 3 Minuten und das wird ja proportional nach Fraktionsstärke verteilt, wer wie viele Fragen darf und
was wurde denn gefragt? Kommt nicht ganz so oft zu Wort, muss man sagen, ja, das ja. ist schade.
Aber wir haben nur 4,9% und deswegen nur 4,9% der Redezeit.
Genau, also eine Frage, genau zu sein, und dann kriegen sie mir noch eine Frage von der SPD geschenkt, ein Fragerecht oder traditionell. Ja, vielleicht ist ganz interessant, wonach überhaupt nicht gefragt wurde. Ich glaube, es ging fast gar nicht um die Entflechtung, ja, obwohl das ja irgendwie im Vorhinein das große Aufregerthema war. Es ging natürlich nicht um die DMA-Durchsetzung, weil da alle einig sind, das ist super, das kommt, das brauchen wir. Also unterstelle ich jetzt mal. Und auch die Vorteilsabschöpfung mit der Vermutung, von der ich ja persönlich glaube, dass das eigentlich der wichtigere Gamechanger in dieser Novelle ist als der berühmte 32F GWB. Auch danach wurde eigentlich nicht gefragt. Also, wir haben ja
also wonach wurde denn dann gefragt? Wie viele Stellen das Kartellamt bekommt, oder?
Es wurde gefragt nach 32F. Ja? Und 32F für diejenigen, die, ich gucke hier mal in die Runde, wir stehen auf einer Dachterrasse in Düsseldorf. Ja? Und ich sehe eigentlich auch gar nichts, weil wir so von der Sonne geblendet sind. Aber es sollen hier Kartellrechtler vor uns stehen. Die wissen natürlich alle, worum es geht bei 32F GWB. Also um die Sektoruntersuchung plus. Und eben um die Frage, soll das Kartellamt neue Befugnisse kriegen? Gestern lernte ich auch, man soll das nicht mehr als Paradigmenwechsel bezeichnen.
Ja. Habe ich eben auch schon gesagt.
Ja. Du findest das auch, man soll das nicht so bezeichnen?
Ja,
oder
ja,
warum denn nicht?
Weil die Fusionskontrolle das Paradigmenwechsel war. Ja, das war der missbrauchsunabhängige Eingriff in Eigentumsrechte.
Dann ist das ja eigentlich auch nichts Besonderes mehr jetzt.
Also, ja, ich sehe das auch nicht als, aber darüber haben wir ja schon mal geredet, glaube ich. Es gab wahrscheinlich keine Einigung irgendwie zwischen den Fraktionen, ich vermute mal CDU eher kritisch.
Die fragen ja Experten.
Ja.
Ja, und also wenn dann Herr Durz und Frau Klöckner fragen, dann erwarten die ja von ihren Sachverständigen ordentliche Antworten. Ja. Und die antworten natürlich genauso, wie sie in ihrer wissenschaftlichen Unabhängigkeit das für richtig halten. Das ist ja unser Ziel und Anspruch immer. Es soll nur bei Ökonomen so sein, dass die immer allen anderen nach dem Mund reden, wurde mir gerade erzählt.
Ja, aber muss nach dem Mund reden. Also ich habe das in den Anhörungen sonst immer so gemacht, dass Herr Mund durchaus von allen Fraktionen befragt wird.
Richtig, ja, außer von der AfD. Die AfD hat sich diesmal auf den Experten der FDP gestützt. Das war der Stefan Wernicke von DIHK. Und das war vielleicht eigentlich so das Interessante. Vielleicht muss man mal offenlegen, man wird immer von verschiedenen Fraktionen angefragt. Kommst du jetzt als Experte oder kommen Sie als Experte für uns dann im Bundestag? Und wir waren ja beide schon öfter da. Wir haben da ja keine besonders engen Affiliations oder...
Ich war schon von allen Parteien ausgeladen, außer der AfD.
Ausgeladen oder ein
Mängelei mehr? Natürlich. Ausgeladen wäre ich wahrscheinlich schon von allen Parteien.
Das kann ich mir bei dir vorstellen, ja. Da hast du mir was voraus. Nicht die Nicht-Einladung durch die AfD, die habe ich auch noch nicht gekriegt, aber von allen war ich noch nicht eingeladen. Und dann war jetzt natürlich die spannende Frage, wen lädt denn die FDP ein? Weil irgendwie klar war, die Grünen und die SPD, die werden jetzt wahrscheinlich eher Leute einladen, die sich schon mal im Vorfeld zu erkennen gegeben haben als Freunde erweiterter Befugnisse. Und die FDP hat ja, und das war für mich jetzt gestern auch so ein bisschen der Schockmoment ist vielleicht übertrieben, aber doch irgendwie so das, was mich politisch doch irgendwie auch fasziniert hat. Die FDP hat ja diesem Gesetzentwurf auf Ressortebene schon zugestimmt.
Ja.
Also es alle, die sich das an das Gesetzgebungsverfahren erinnern. Wir hatten ja den Referentenentwurf, der wurde harsch kritisiert, auch von der Studienvereinigung. Und dann ging das in die Ressortabstimmung. Und Ressortabstimmung heißt, jetzt müssen sich die verschiedenen Parteien und die von diesen repräsentierten Häuser, geleiteten Häuser, also Justizministerium für die FDP, Kanzleramt für die SPD und Wirtschaftsministerium für die Grünen, die müssen sich jetzt irgendwie zusammensetzen und einnehmen. Und da hat die FDP zugestimmt. Ja, also diese Ressortabstimmung, dieser Ressortvorschlag, den es jetzt gibt, der ist durchs Bundeskabinett gegangen. Da gibt es keinen Vorbehalt, da steht jetzt nicht drunter, wie beim Heizungsgesetz. Wir wollen aber im parlamentarischen Verfahren noch Änderungen erreichen. Wir können nicht nur Christian Lindner. Ja, so war das ja beim Heizungsgesetz. Das war jetzt hier nicht der Fall. Und dann hat die FDP als Experten den Stefan Wernicke vom DIHK eingeladen. Das hat mich aus zwei Gründen gewundert. Nämlich erstens, DIHK, dachte ich immer, darf sich gar nicht mehr politisch äußern. Das ist ja so eine Kammer. Zumindest nicht, wenn alle Interessen, zumindest nicht, wenn möglicherweise die Interessen der Unternehmen nicht konform sind. Aber da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und er hat sich eben als Fundamentalkritiker dieser Reform dargestellt und geäußert. Und also auf ihn hat deshalb auch die AfD rekurriert, ja, weil die diese Reform natürlich nicht so toll finden. Und er und Heike Schweizer und Georg Böttcher waren eben diejenigen, die sehr kritisch mit der Reform ins Gespräch gegangen sind.
Aber vielleicht, Ruprecht, du hast mir das ja vorher verraten, ihr selber, du warst ja mit Tristan Rohner, deinem Habilitanten da, habt auch noch einen Vorschlag eingebracht zum Prozedere. Wenn es in nach § 32F nicht nur, glaube ich, zur Entflechtung, sondern überhaupt zu Maßnahmen kommt. Ich weiß nicht, ob du davon berichten willst. Er ist ja im Bundestag diskutiert worden, war ja öffentlich aufgezeichnet.
Wir haben eine Stellungnahme geschrieben, die ist kostenfrei im Internet abrufbar.
Aber du kannst es auch verraten.
Werbeblock haben wir eben schon gemacht mit unseren Hochzeitsauftritten. Insofern, genau, also die meine Überzeugung ist, dass wenn wir so ein Instrument kriegen, dann bringt es eigentlich nichts, auf den Begriff der Wettbewerbsstörung oder diese ganzen Indikatoren und Faktoren und so weiter noch einen draufzusetzen und dann nochmal reinzuschreiben, das muss noch erheblich sein und das muss jetzt auch noch wesentlich sein und da muss auch noch eine ganz besonders wesentliche Erheblichkeit vorliegen oder so. Also ich glaube, das ist für Juristinnen und Juristen in der Praxis am Ende nicht spielentscheidend. Was aber spielentscheidend ist, glaube ich, ist entweder man macht einen klaren Safe Harbor und sagt, alle Unternehmen, die einen bestimmten Umsatz unterschreiten, fallen raus oder die werden nicht angefasst oder sonst was. Ich glaube, sowas hilft Unternehmen extrem.
Ja.
Oder ich mache verfahrensrechtliche Punkte, die das ganze Instrument in bestimmte Bahnen lenken. Und da war jetzt der Schritt vom Referentenentwurf zum Ressort, zum Regierungsentwurf ja beispielsweise der, dass wir einen viel deutlich verstärkten Rechtsschutz haben. Ja, also wir können jetzt schon sozusagen gegen die Feststellung einer Wettbewerbsstörung kann jetzt schon geklagt werden. Das war anfangs nicht so vorgesehen. Das ist natürlich schon ein Stopper. Ja? Also wenn man dann zum OLG, gut, da ist jetzt nicht mehr Herr Kühnen tätig, aber wenn man schon zum OLG muss mit so einer Wettbewerbsstörung, Feststellung, ist schon mal für das Kartellamt nochmal eine Hürde. Und den Vorschlag, den wir gemacht haben, war, wenn wir schon so breite, tiefe Eingriffsbefugnisse haben wollen, dass man das vielleicht innerhalb des Kartellamts mal ein bisschen stärker abstützt. Ja? Dass man sagt, da entscheiden jetzt nicht drei Leute in der Beschlusskammer, Vorsitzender, Berichterstatter und Beisitzer, der im Zweifel nur abzeichnet, was andere Leute gemacht haben, sondern dann sollte man eigentlich Leute haben, also vielleicht eine zweite Beschlusskammer, die dagegen prüft, ja, die sich das mal anschaut.
Oder ein Chief Economist Team wie in der Europäischen Kommission.
Höre ich da eine Bewerbung, ist das?
Noch nicht.
Chief Economist des Bundeskartellamts. Also das fehlt ja in deiner Titelliste noch.
Gibt's ja schon. Aber ich meine, die Europäische Kommission, das war ja nach 2003 dann letztendlich die Idee. Wir müssen intern den Qualitätssicherungsmechanismus stärken, ja, und machen deswegen eher ein Prinzip sozusagen, wo das Ganze nochmal intern reflektiert wird. Also die Vorschläge, die auch, weiß ich, Bill Kovacic oder so immer mit sich rumschleppt, wir brauchen in den Ämtern mehr Qualitätssicherung. Finde ich großartig, aber das Kartellamt, wenn ich gehört habe, war nicht sofort hundertprozentig
überzeugt. Ich hatte den Eindruck, im Kartellamt weiß man natürlich auch, besser als wir das von außen beurteilen können, dass es diese Quality Insurance nicht braucht, weil es eben schon Top-Qualität ist. Ja? Ja.
Also ich meine, schau dir die Leute hier an.
Ja, genau. Also die Anwältinnen und Anwälte, die im Kartellrecht tätig sind, die uns hier umgeben, die wissen das ja. Ja, ja. Was aus Bonn kommt, wenn da drei Unterschriften runter sind, das hat Hand und Fuß.
Ja. Okay. Ruprecht, ich würde gerne noch über zwei andere Themen kurz mit dir sprechen. Ja. Das erste ist, das kam auch gestern, du saßt im Bundestag, konntest das nicht sofort kommentieren, die Vorschläge Google zu entflechten.
Ja.
Kurze Frage, ist das eine direkte Bankrotterklärung für den DMA?
Hast du das so empfunden, oder?
Ich habe mich gefragt, also jetzt haben wir ja den DMA, alles Mögliche, die Selbstpriorisierung und so weiter, jetzt ist der gerade mal 6 Wochen, korrigiere mich, nicht in Kraft, sondern in Anwendung, schon sagt die Europäische Kommission, also mit Verhaltensauflagen wird das gar nichts, da kann nur noch eine Entflechtung helfen.
Ja, ist echt eine berechtigte Frage, weil wir ja auch für die Werbeindustrie, um die es hier geht, haben wir ja Vorschriften im DMA, so in...
Nicht wenige.
Nicht wenige, 5 Nummer 9 und 10 oder vielleicht ist auch 6 Nummer 9 und 10 oder so. Ich muss jetzt die Puppe, wer das kommentiert hat, dass wir da nochmal genau nachgucken. Also so bestimmte Transparenzpflichten, die scheinen wohl nicht auszureichen. Ja, aber ich finde es insofern auch ganz interessant, weil Stichwort Bundeskartellamt, nachdem wir eben in Untertönen, hatte ich den Eindruck, nicht nur...
Die werden ja nicht so aufgenommen.
Ach so, genau. Also nachdem wir eben das Bundeskartellamt vielleicht in Untertönen, die wir nicht aufgenommen haben, kritisiert haben, muss man natürlich sagen, das Bundeskartellamt hat es ja vor ein paar Wochen schon ziemlich deutlich ausgesprochen in der Sektoruntersuchung zur Werbetechnologie. Da hat ja Holger Duberstein als Berichterstatter sich so richtig reingefräst in das, was Google macht. Und wenn man damals so die Darstellungen gehört hat, dann war eigentlich klar, da hilft nichts mehr außer eine Zerschlagung. Ja, und das, finde ich, ist in dieser Kartellamts-Sektoruntersuchung schon ziemlich deutlich angelegt. Frau Vestager hat es gelesen, hat sich gedacht,
stimmt,
machen wir mal.
Okay. Ja, interessant. Ich bin gespannt. Ich meine, seit Januar laufen, glaube ich, ähnliche Untersuchungen in den USA. Ich hänge also ein bisschen hinterher zeitlich, weil die Entflechtung, mir ist das noch nicht so ganz klar, ob man die kontinental organisieren kann oder ob das nicht möglich ist. Also ob wir dann auch die Entflechtung in den USA damit einfordern oder ob das über Lizenzsysteme anders abgeregelt werden kann oder ob man wartet, bis die USA auch zu einer Entscheidung kommt.
Bist du denn ökonomisch da auf der Seite derjenigen, die sagen...
Ich bin stark an der Seite. Also auch abgesehen davon, dass ich nicht gerne Werbung sehe. Ich bin auf der Seite der Wahrheit.
Genau, dann sag doch mal, glaubst du denn, also kaufst du das sozusagen, wir brauchen jetzt die strukturellen Maßnahmen?
Ich bin nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also dafür habe ich es noch nicht tief genug verstanden. Aber ich hatte eigentlich Hoffnung, dass durch den DMA man Entflechtung auch würde verhindern können. Weil das ja doch sehr scharfe eigentlich... Verhaltensauflagen sind und jetzt ja viel Hoffnung da reingesteckt wurde, dass man damit viel bewirken kann.
Ich hänge ja immer noch so ein bisschen diesem Gedanken an, den die Rebecca Slaughter mal geäußert hatte, dass vielleicht die strukturellen Maßnahmen viel weniger invasiv sind als ewige Verhaltensauflagen. Ja, wo ich dann einen Monitoring Trustee habe, der bei mir im Unternehmen jeden Tag schaut, ob ich mich schön an das halte, was die Kommission vor 10 Jahren mir aufgegeben hat.
Okay. Ich hatte noch einen zweiten Fall, der mich interessiert.
Ruprecht. Dein Google-Interesse war jetzt hier nicht überbordend, wenn ich das mal so rein zeitlich messe, aber...
Ja, vielleicht hast du recht. Ich weiß es nicht, ob es weniger invasiv ist. Oder ob es... Das ist erstmal ein tieferer Eingriff in Eigentumsrechte, würde ich sagen. Vielleicht ist es für die Behörde angenehmer. Das verstehe ich sofort. Ja, man macht einen sauberen Schnitt. Das ganze Problem ist... erstmal weg sozusagen und natürlich eine Überwachung ist für die Behörde unangenehmer, aber daran würde ich das ja nicht beurteilen, ob das invasiver ist oder nicht.
Ich finde vielleicht, worauf du jetzt ja mit deiner Frage schon sehr deutlich hinweist, ist vielleicht auch nochmal, wenn ich nochmal ganz kurz einen Blick auf 32F werfen darf, ja schon ganz interessant, dass ja eigentlich das Gegenmodell zu 32F nicht zwingend bedeutet, wir machen gar nichts, ja, sondern eigentlich hat man auf europäischer Ebene gesehen, wir haben das New Competition Tool nicht gekriegt. Was haben wir stattdessen gekriegt? Den DMA, der vielleicht mit seinen Vorgaben krasser ist, als es jedes New Competition Tool gewesen wäre. Je nachdem, hat man mal eine Branche, da macht man ein bisschen was sozusagen. Ja? Das ist ja ein Gedanke, der auch ein bisschen in deine Richtung spielt, was du auch schon immer gesagt hast. Wenn wir so ein Ventil schaffen, ich paraphrasiere jetzt.
Die Hoffnung, die damit verbunden war, dass man gegebenenfalls weniger Regulierung oder auch vor allen Dingen Ad-Hoc-Regulierung durch die Politik benötigt oder sich entwickelt, wenn doch mehr oder weniger sachgerecht, sag ich mal, zumindest in einer gewissen Evidenz und Expertise des Bundeskartellamts Maßnahmen eingeführt werden, als jetzt so Maßnahmen wie der Tankrabatt und ähnlicher Unsinn. Oder ich erinnere mich noch an die Entflechtung im Energiebereich, die doch so durch die Hintertür ad hoc kam und dann hat man mit E.ON irgendwie denen das abgepresst, mehr oder weniger, die verschiedenen, eigentlich mit dem damaligen Missbrauchsvorwurf wenig zusammenhängenden Teile des Unternehmens zu veräußern. Das war weniger transparent und weniger evidenzgeleitet und bevor man sich solche Nothilfen dann bastelt, ist mir so ein Verfahren, wie es jetzt angelegt ist, in 32F, lieber, muss ich sagen.
Also Haukap ist auch regierungskompatibel, zumindest ja. Für die Hälfte der Regierung. Oder zwei Drittel. Gut. Du hattest hier noch was.
Ja, ja, ich wollte mit dir noch über, irgendwie knüpft das auch an 32F an, weil ich mich gefragt habe, ob das vielleicht ein Fall für die Zukunft sein könnte, indem das Bundeskartellamt mal eine Sektoruntersuchung startet, vielleicht aus Wut oder aus Notwendigkeit, ich weiß es nicht. Und das ist der Fall, der Kartellrecht in der letzten Woche richtig populär gemacht hat in Deutschland, durch Jan Böhmermann.
Was ist das denn?
Jan Böhmermann ist so ein Comedian im ZDF. Der hat berichtet. Hat
der auch so einen Podcast? Oder?
Der hat auch einen Podcast.
Er hat, hat er auch so viele Hörerinnen und Hörer wie wir? Oder?
Auf jeden Fall, da ging es ja darum, dass das haben vielleicht nicht alle haargenau mitgeführt. Ich habe mich irgendwie länger in der Vergangenheit schon mit dem Fall aus Interesse beschäftigt, weil ich ihn ganz spannend fand und wie auch immer. Es geht um Tickets.
Ging es doch um deine Band damals?
Das leider noch nicht. Das war noch vor analog. Also die Event-Management-Branche. Ja, und im Event-Management, da kann man ja dann Tickets kaufen für Veranstaltungen und die Künstler brauchen irgendjemanden, der ihre Tickets verkauft, wenn sie es nicht selber machen. Gut, kleinen Teilen kann man es sicherlich auch selber machen. Auf jeden Fall hatte dann damals Eventim ja sich überlegt, die wesentlich kleinere Ticket- und Eventagentur 4Artists zu kaufen. Die hatten so 300 Bands, Künstlerinnen und Künstler unter Vertrag. Und 4Artists heißt nicht zufällig 4Artists, sondern weil das mehrheitlich den Fantastischen Vier, also dieser Hip-Hop-Kapelle aus Schwaben, gehört. Und dann hat das Bundeskartellamt da einen Riegel vorgeschoben. Die hatten parallel auch noch Missbrauchsverfahren geführt, damals über Exklusivverträge. Aber insbesondere hatten sie auch die Fusion untersagt. Und das ging ja dann noch bis zum BGH. Und letztendlich konnte dann Eventim das nicht übernehmen. Und dann ist ja was passiert im Herbst 2019, dass ein anderes Unternehmen gegründet wurde, namens All Artists, wo der Geschäftsführer von 4Artists hinwechselte, was vielleicht noch nicht überraschend ist. Diese All Artists Agentur war mehrheitlich im Besitz von Eventim wiederum und auch die Mehrheit der Mitarbeiter von 4Artists wechselte zu All Artists und dann auch die Kunden. Und als Ökonom denkt man sich, oh, das ist ja eigentlich dasselbe wie die Fusion, die wir gerade untersagt haben. Ist das nicht eine Umgehung des Ganzen? Und ich habe jetzt mit Interesse wahrgenommen, dass Bundeskanzler Mund, wollte ich schon sagen, also Bundeskartellamt Mund, also der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mund, sagte, dass da könnte man wohl nichts machen. Das wäre halt eine Neugründung und sie wären einem die Hände gebunden und das hat mich dann weiter zu der Überlegung veranlasst, wenn jetzt meinetwegen vielleicht von etwas noch höherem Bedeutung für die deutsche Volkswirtschaft meinetwegen PwC sagen würde, pass auf, wir gründen noch eine Firma, die heißt jetzt PwD, ja, und in dieser Firma PwD, da arbeiten plötzlich alle Mitarbeiter von KPMG, ja, würde man sagen, ja, da kann man nichts machen, ja, das ist jetzt kein Merger. Die arbeiten jetzt alle in einer Firma.
Du bist verhängnisvoll für die deutsche Volkswirtschaft. Hier stehen lauter Anwältinnen und Anwälte, die du gerade auf ganz schlimme Ideen gebracht hast. Ich sehe hier schon die Wurstlücke 2.0.
Ich weiß nicht, welche Lücke das ist, die Ticketlücke oder die...
Ja, oder Handcase mit Musik oder so. Lücke.
Aber das muss doch nur Umgehung sein. Also das kann doch nicht, so als Ökonom naiv gedacht, kann man sagen, dass, ja, dann, wenn du eine Verbotsentscheidung kriegst, dann stellst halt die Mitarbeiter ein und ein Jahr später kaufst du die Maschinen.
Maschinen?
Ja, die haben sie ja nicht. Ja, also in der Dienstleistungsbranche, die ja sehr bedeutender wird, haben wir keine Maschinen.
Ja, da gibst du mir natürlich eine schwere Nuss jetzt. Ich würde mal erstmal sagen, Erwerb wesentlicher Vermögensteile bezieht sich wahrscheinlich nicht auf MitarbeiterInnen.
Mein Kapital zählt nicht.
Müsste ich vielleicht nochmal in den Kommentar reingucken. Hat bestimmt hier jemand kommentiert, ob das drunter fällt. Dann wäre es keine Fusion. Wir haben ja zum Glück, haben wir ja diese Towercast-Rechtsprechung, die alle ganz großartig finden, ne? Nach denen man ja Fusionen oder so Sachverhalte, die nicht unter die Fusionskontrolle fallen, so muss man es ja eigentlich formulieren, dass man die eben ex post sehr gut mit 102 prüfen kann. Das hat ja der EuGH gerade nochmal gesagt und hat auch gesagt, wir müssen eben die Lücken schließen, die sich ergeben. Vielleicht ist das auch so ein Lückenschlussfall. Das ist der Gap-Case, nach dem wir immer suchen im Kartellrecht.
Okay,
endlich haben wir den. Ja. Und für 32F haben wir den gleich auch noch mit.
Also
mit
100, ja, deswegen habe ich gesagt 32F, vielleicht sagt das Bundeskartellamt irgendwann, vielleicht sind die immer sauer und sagen, dann machen wir jetzt halt eine Sektoruntersuchung, ja, und zerlegen das Ganze wieder.
Also was das wäre eine Möglichkeit. Was ich mich gefragt habe, ist, gibt es eigentlich im Recht einen allgemeinen Umgehungstatbestand, so einen Missbrauchseinwand, so nach dem Motto so, das kann nicht sein, dass eine behördliche Verfügung so ausgehebelt wird. Und diese Frage habe ich heute gewendet und habe kein Ergebnis dazu gefunden. Und
die geben wir jetzt hier in die Runde gleich.
Das wäre eigentlich das Beste, genau. Lauter kluge Juristinnen und Juristen, die damit wieder geheilt werden von der Vorstellung, man könnte die Ticketlücke für die nächsten Fusionsfälle ausnutzen.
Na gut, aber beunruhigend finde ich das, also hier. Gut, ist pädagogisch interessant für die Vorlesung.
Der Fall vor Artists, Justus, ganz zum Schluss, soll ich noch was wirklich Peinliches enthüllen? Oder?
Für dich oder für mich?
Für mich. Bei dir gibt es doch nichts Peinliches, bitte.
Nee, dann gerne, ja.
Ich habe nämlich eine peinliche Geschichte mit vor Artists. Wie du weißt, gebe ich ja die WUW mit heraus. Ich glaube, du auch.
Ja.
Und
das ist nicht ganz so wichtig.
Anders als du muss ich mich immer um diesen Entscheidungsteil kümmern.
Ja.
Und da kam mal irgendwann so eine Entscheidung über diese Ticketbranche. Und dann kamen die ja immer so Namen, diese Entscheidung. Die hatte den Namen vor Artists.
Ja.
Und dann fiel mir auf, als ich die letzte Durchsicht machte, oh, wir haben ja den Namen noch gar nicht da eingetragen. Das fehlte noch in der Entscheidung. Nee, viel schlimmer. Dann habe ich gesehen, diese Entscheidung hieß ja Five Artists.
Und in der gedruckten WUW steht Five Artists.
Fürchte ich.
Das erinnert mich natürlich an diesen
Five 05.
Wohl wahr, ja genau.
Und auch danach, als ich dann die E-Mail kriegte, hä, wie kommst denn du auf Five Artists? Die hießen doch so wegen der Fanta 4. Erst da habe ich kapiert, dass das eine Fanta 4-Gründung war. Ah, also okay. es ist mir wirklich peinlich und dass ich das heute hier bei den ganzen Anwältinnen und Anwälten enthülle, soll eigentlich nur zeigen, die Professoren haben auch.
Aber weißt du, was wirklich cool ist? Das ist wahrscheinlich ziemlich gut zum Plagiate erkennen. Alle, die Five Artists jetzt hier irgendwie zitieren.
Die haben die Entscheidung aus der WUW abgeschrieben, die Schweine.
Genau.
Justus,
ja.
Mehr kann ich bei 30 Grad Hitze an Fehlern auch nicht eingestehen.
Gab noch andere interessante Sachen gestern. Vorlage des BGHs beim EuGH. Ne? Aber
Spiel wir können nicht alles besprechen. Nee, wir können nicht. Wir haben ja gesagt, das Spiel dauert 90 Minuten. Die haben wir jetzt auch, glaube ich, hier geschafft.
Alles klar.
Bis demnächst, liebe Hörerinnen und Hörer.
Das Auflegen haben wir keinen Ton dafür. Ne? So.
Nee, dann nur einfach Tschüss, sagen wir, glaube ich, am Ende.
Genau. Mal.
Tschüss.